Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Heraus aus den toten Werken. Dies ist der dritte Teil einer Seminarreihe über die Freisetzung deiner geistlichen Sinne. Im ersten Teil dieses Seminars ging es darum, wie wir durch das lebendige Wort Gottes und durch den Heiligen Geist geistlich sehen und hören können. Ich habe euch gezeigt, dass Gott redet und wie wir seine Stimme wahrnehmen und Visionen von ihm empfangen können. Vertiefen ging es im zweiten Teil um Identität und um unsere Bestimmung aus dem Buch unseres Lebens. Es ging darum, dass Gott Gedanken über uns hatte, lange bevor wir selbst angefangen haben, über unser Leben nachzudenken. Heute kommen wir zu einem Thema, das die beiden ersten Teile verbindet und gleichzeitig dafür sorgt, dass wir geistlich nicht abheben, sondern innerlich zur Ruhe kommen. Es geht um unser Gewissen. Unser Gewissen kann uns in diesem Prozess, Visionen zu bekommen und unsere Bestimmung zu erfüllen, entweder unterstützen oder behindern. Ich habe das in meinem eigenen Leben gemerkt. Und ich sehe das auch bei vielen anderen Christen, dass man geistliche Erfahrungen machen kann und trotzdem innerlich unter Druck bleibt. Man betet, man hört geisterfüllte Vorträge an, man dient und dennoch ist da dieses Gefühl, irgendwie reicht es doch nicht. Genau hier setzt dieser dritte Teil an. Die zentrale Bibelstelle dazu ist Hebräer 9,14, in der Übersetzung Neues Leben, die Bibel. Um wie viel mehr wird dann das Blut von Christus, der sich selbst als vollkommenes Opfer durch den ewigen Geist Gottes dargebracht hat, unser Gewissen von nutzlosen Taten reinigen, damit wir dem lebendigen Gott dienen können. Luther übersetzt diesen Vers wie folgt: Um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gottes dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Dieser Vers hat es in sich. Er verbindet das Kreuz, Jesu, den Heiligen Geist, unser inneres Gewissen und ganz praktisch unseren Dienst. Es geht nicht nur darum, dass uns vergeben wurde. Es geht darum, dass unser Gewissen gereinigt wird, sodass unser Inneres zur Ruhe kommt, damit wir dann dem lebendigen Gott frei dienen können. Die Grundlage dazu ist die Reinigung deines Gewissens von toten Werken, gleich nutzlosen Taten, je nach Übersetzung. Steigen wir ein in den größeren Zusammenhang des Hebräerbriefs. Der Hebräerbrief richtet sich an Christen, die in der Gefahr standen, zu alten religiösen Ritualen zurückzukehren, obwohl diese das Gewissen nicht wirklich reinigen konnten. Er macht deutlich, dass der alte Bund nur ein Sinnbild, eine Vorschau auf Jesus war und keine vollkommene innere Erneuerung bewirken konnte. Jesus Christus hingegen ist die vollkommene Offenbarung Gottes und der ewige hohe Priester, der sich ein für alle Mal geopfert hat. Durch ihn wurde ein neuer Bund eingesetzt, der das Gewissen reinigt und freien Zugang zu Gott ermöglicht. Deshalb werden die Gläubigen ermahnt, im Glauben standhaft zu bleiben und aus dem vollbrachten Werk Christi zu leben. In Hebräer 9,9 schreibt der Autor des Briefes: Dies ist ein Gleichnis für unsere Gegenwart. Die Gaben und Opfer der Priester können das Gewissen der Menschen, die sie darbringen, letztendlich nicht von Schuld befreien. Mit Gaben und Opfern der Priester ist das gesamte Opfersystem der Stiftshütte bzw. des Tempels im Alten Testament gemeint. Das ist eine starke Aussage. Äußerlich konnte vieles richtig sein. Innerlich blieb dennoch eine Unruhe, fehlte der Frieden. Der neue Bund setzt genau hier an. Jesus bringt nicht ein weiteres Opfer, sondern das Vollkommene. Und dieses Opfer zielt unter anderem direkt auf die Reinigung unseres Gewissens. Wenden wir uns nun der Frage zu, was das Gewissen biblisch gesehen ist. Zuerst die weltliche Erklärung von Wikipedia. Das Gewissen wird im Allgemeinen als eine besondere Instanz im menschlichen Bewusstsein angesehen. Die bestimmt, wie man urteilen soll und die anzeigt, ob eine Handlungsweise mit demjenigen übereinstimmt bzw. nicht übereinstimmt, was ein Mensch als für sich richtig und stimmig ansieht. Es drängt aus ethischen, moralischen und intuitiven Gründen, bestimmte Handlungen auszuführen oder zu unterlassen. Entscheidungen können als unausweichlich empfunden oder mehr oder weniger bewusst, im Wissen um ihre Voraussetzungen und denkbaren Folgen, getroffen werden. Stichwort Verantwortung. Das einzelne Gewissen wird meist als von Normen der Gesellschaft und auch von individuellen sittlichen Einstellungen der Person abhängig angesehen. Ohne eine ethische Orientierung bleibt das Gewissen leer. Ohne Verantwortung ist das Gewissen blind. Wenn wir umgangssprachlich heute von Gewissen sprechen, denken viele an eine innere Stimme, die sagt, das war richtig oder das war falsch. Biblisch gesehen jedoch ist das Gewissen weit mehr als das. Paulus sagt zum Beispiel, was ich nun sage, sage ich in der Gegenwart von Christus. Es ist die Wahrheit. Ich lüge nicht. Und der Heilige Geist bestätigt es mir durch mein Gewissen. Römer 9,1. Das Gewissen ist ein innerer Zeuge. Es verbindet unseren Geist mit unserer Seele und mit unserem konkreten Handeln. Wenn wir um die Leitung des Heiligen Geistes in unserem Leben bitten, ist unser Gewissen mit dem Heiligen Geist verbunden, so wie es Paulus hier bestätigt. Ist unser Gewissen belastet, beschmutzt, versklavt, abgestumpft oder gar gebrandmarkt, färbt das alles andere ein. Unser Beten, unser Hören auf Gott, sogar unsere geistlichen Eindrücke. Ein gereinigtes Gewissen dagegen schenkt Frieden. Es schafft eine innere Klarheit, aus der heraus wir Gott ganz und gar vertrauen können. An dieser Stelle werde ich kurz innehalten, weil hier leicht etwas durcheinander gerät. Unser Gewissen ist nicht dasselbe wie unsere Gefühle. Gefühle reagieren schnell auf Gedanken, Situationen und Erinnerungen. Das Gewissen hingegen liegt tiefer. Es ist ein innerer Zeuge. Deshalb kann es sein, dass Gott etwas in unserem Gewissen klärt, ohne dass wir es sofort emotional spüren. Manchmal kommt Frieden erst später. Das bedeutet nicht, dass nichts geschehen ist, sondern dass Gott tiefer wirkt als unsere momentane Wahrnehmung. Überführung oder Anklage, eine entscheidende Unterscheidung. Hier, an dieser Stelle, ist eine ganz wichtige Unterscheidung nötig. Der Heilige Geist überführt, aber er klagt nicht an. Jesus sagt über den Heiligen Geist, und wenn er kommt, also der Heilige Geist, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Johannes 16,8. Du kannst auch überführen dazu sagen. Überführung ist konkret. Sie zeigt uns etwas Bestimmtes und führt uns zur Umkehr. Und dann ist sie abgeschlossen und wir sind frei. Anklage dagegen ist diffus. Sie bleibt vage. Sie hört nicht auf und raubt uns den inneren Frieden. Ein belastetes Gewissen verstärkt die Anklage, selbst dort, wo Gott längst vergeben hat. Satan benutzt gerne ein nicht gereinigtes Gewissen, oft so, dass wir uns permanent anklagen, um uns dadurch unter Verdammnis zu bringen. Nun eine praktische Übung, die erste dazu. Ich gebe euch jetzt 2 Minuten Zeit. Schließt die Augen und fragt euch oder gleich euer Gewissen, wie siehst du mich? Bekommt ihr als Antwort in eurem Inneren zurück, du bist schön, du bist vertrauensvoll, du bist treu und so weiter. Oder kommen negative Gedanken in euch über euch selbst auf? Wenn ihr wollt, könnt ihr hier euch kurze Notizen machen. Bitte an dieser Stelle nicht bewerten, sondern stehen lassen. Ich gebe euch hier bewusst nur eine kurze Zeitspanne, um euch nicht zu stressen. Beginnen wir. Liebes Gewissen, wie siehst du mich? Weiter geht's. Was sind tote Werke wirklich? Wenn wir den Begriff tote Werke hören, denken wir oft zuerst an offensichtliche Sünde. Doch der Schreiber des Hebräerbriefs steigt hier tiefer ein. Tote Werke sind auch gute, fromme Aktivitäten, die nicht aus der lebendigen Beziehung zu Gott entstehen. Man kann viel beten und doch innerlich leer sein. Man kann viel dienen und doch dabei ständig unter Druck stehen. Man kann gehorsam sein und trotzdem keine Freude dabei erleben. Das sind tote Werke. Nicht, weil sie äußerlich falsch sind, sondern weil ihnen das Leben fehlt. Vielleicht fragst du dich hier, wie etwas Gutes, Gebet, Dienst, Hingabe und so weiter, überhaupt tot werden kann. Tote Werke entstehen meist aus Angst. Aus der Angst, Gott zu enttäuschen oder nicht zu genügen. Der äußere Inhalt bleibt gleich, doch innerlich verschiebt sich etwas Entscheidendes. Nicht mehr Beziehung trägt das Tun, sondern Absicherung. So werden Werke nicht falsch, sondern leer. Und sie beginnen, das Gewissen zu belasten. Das ist wichtig, deshalb wiederhole ich es noch einmal. Nicht, weil die Werke äußerlich falsch sind, sondern weil ihnen das Leben fehlt. Warum sind tote Werke eine Belastung für unser Gewissen? Lass mich das anhand eines Beispiels erklären. Angenommen. Jemand bekommt zum Geburtstag ein hochwertiges Digitalradio geschenkt. Es sieht gut aus, es ist modern, alles ist neu. Er stellt es ins Wohnzimmer, steckt den Stecker ein und dreht am Lautstärkeregler. Nichts. Kein Ton. Er prüft die Steckdose. Strom ist da. Er dreht lauter, leiser, ruft verschiedene Sender ab. Immer noch nichts. Schließlich denkt er, das Gerät ist wohl kaputt. Kurze Zeit später kommt ein Freund vorbei, schaut kurz hin und fragt, hast du mal den Kopfhöreranschluss überprüft? Der Mann schaut nach und merkt, ein alter Adapter für einen Kopfhörerstecker steckt noch drin. Solange der dort steckt, kommen die Signale zwar an, aber sie werden nicht hörbar. Er zieht den Stecker, also den Adapter, heraus und plötzlich füllt Musik den Raum. Das Radio war die ganze Zeit in Ordnung. Der Sender hat die ganze Zeit gesendet. Das Problem war nicht die Quelle, sondern der blockierte Ausgang. Genauso ist es oft in unserem Leben mit unserem Gewissen. Gott spricht, Gott sendet, Gott ist da. Aber wenn unser Gewissen blockiert, falsch justiert oder abgestumpft ist, kommt nichts bei uns an. Erst wenn Gott unser Gewissen reinigt, klärt und ausrichtet, können wir wirklich hören, was er sagt. Klar, frei und lebendig. Wenn wir über ein nicht gereinigtes Gewissen sprechen, reden wir nicht über ein Randthema für besonders empfindliche Menschen. Wir reden über etwas, das leider still und unauffällig das gesamte geistliche Leben prägen kann. Viele der Symptome, die wir betrachten, fühlen sich zunächst voneinander getrennt und erstmal harmlos an. Doch unter der Oberfläche gehören sie zusammen. Sie erzählen 5 große innere Geschichten. Diese 5 Geschichten bezeichne ich im Folgenden als Symptome und ich werde gleich darlegen, nicht analytisch, faktenbasiert, sondern erzählerisch, so wie sie sich im Leben vieler Christen tatsächlich zeigen. Symptom Nummer 1. Das anklagende Gewissen. Leben unter einem unsichtbaren Tribunal. Für viele Menschen beginnt der Tag nicht mit Stille, sondern mit einer inneren, anklagenden Stimme. Noch bevor ein Gedanke bewusst gefasst ist, kommt da dieses Gefühl auf. Ich stehe unter Beobachtung. Der Blick nach innen fühlt sich wie der Gang in einen Gerichtssaal an. Kein offenes Urteil, keine laute Verurteilung, aber eine ständige Spannung. Man lebt korrekt, man betet, man bemüht sich, und doch bleibt innerlich das Empfinden, dass nichts wirklich abgeschlossen ist. Selbst nach ehrlicher Buße und Umkehr bleibt etwas offen. Vergebung wird geglaubt, aber nicht gespürt. Es ist, als würde das Gewissen sagen, vielleicht war es doch noch nicht genug. Vielleicht hast du etwas übersehen. Mit der Zeit wird diese innere Anklage normal. Man hält sie für geistliche Ernsthaftigkeit. Doch sie führt nicht zur Umkehr, sondern zur Erschöpfung. Das Gewissen bezeugt nicht mehr Frieden, sondern Zweifel. Am Ende dieser inneren Geschichte steht oft die leise, schmerzhafte Frage, bin ich eigentlich wirklich angekommen? Symptom Nummer 2. Das antreibende Gewissen. Wenn Frömmigkeit zum Motor wird. Aus dieser Unsicherheit entsteht fast zwangsläufig Bewegung. Man tut mehr. Nicht aus Freude heraus, sondern aus Notwendigkeit. Das Gebet wird länger, die Disziplin konsequenter, der Dienst intensiver. Nach außen wirkt alles engagiert, aber nach innen wächst der Druck. Das Gewissen treibt an, aber es kennt kein Ziel. Kaum ist ein Maß erreicht, verschiebt sich der innere Maßstab. Ruhe fühlt sich gefährlich an. Pausen wirken verdächtig. Freude scheint, wenn überhaupt, nur erlaubt, wenn vorher genug geleistet wurde. Gleichzeitig entsteht eine zweite Bewegung, Rückzug. Immer dann, wenn etwas Gutes anklopft, eine offene Tür, ein Durchbruch, ein Schritt nach vorne, meldet sich innerlich eine Bremse. Nicht jetzt, noch nicht, du bist noch nicht so weit. So entsteht eine paradoxe Situation zwischen rastlosem Tun und ängstlichem Zurückweichen. Symptom Nummer 3, das blockierende Gewissen. Wenn Freiheit zur Bedrohung wird. Mit der Zeit verändert sich nicht nur das Tun, sondern auch das innere Erleben. Freiheit fühlt sich nicht mehr sicher an. Geistliche Impulse werden nicht mehr neugierig geprüft, sondern vorsorglich unterdrückt. Man will bloß nichts falsch machen. Man will nichts riskieren. Was früher lebendig war, wird still. So still wie der Tod. Freude wird kontrolliert. Sich frei zu entfalten, aufzublühen, weicht Vorsicht. Man nennt es Reife, doch innerlich ist es eher Angst. Angst, sich zu täuschen. Angst, falsch zu hören. Angst, Gott etwas zuzuschreiben, was vielleicht doch nicht von ihm ist, sondern von einem selber. So lernt man sich, selbst zum Schweigen zu bringen. Nicht laut, nicht bewusst, aber effektiv. Der Glaube wirkt tadellos und verlässlich, doch steif und leblos, sicher, aber ohne Glanz und Begeisterung. Symptom Nummer 4, das verhärtete Gewissen, wenn Beziehungen an Wärme verlieren. Ein Gewissen ohne Frieden bleibt nicht auf den inneren Raum begrenzt. Es färbt Beziehungen. Wer sich selbst innerlich nicht sicher ist, begegnet auch anderen mit Vorsicht. Gnade wird ausgesprochen, aber nicht wirklich gelebt. Freude anderer wirkt auf einen selbst irritierend. Man beginnt leicht zu vergleichen. Nicht offen, nicht böse, aber innerlich. Die Nähe wird dosiert. Das Vertrauen bleibt vorsichtig. Liebe wird an Bedingungen geknüpft, oft ohne, dass man es merkt. Die Gemeinschaft mit anderen verliert an Tiefe. Gespräche bleiben höflich, aber zurückhaltend, bis hin zu distanziert. Die Menschen spüren das, nicht als Ablehnung, sondern als fehlende Sicherheit. Das Gewissen, das keinen Frieden kennt, macht auch Beziehungen mehr und mehr unsicher. Der innere Rückzug ist so vorprogrammiert. Symptom Nummer 5. Das verzerrende Gewissen. Ein Gott, dem man nicht mehr traut. Am tiefsten greift ein unreines Gewissen dort ein, wo unser Gottesbild entsteht. Wenn innerer Druck dauerhaft bleibt, verändert sich das Bild Gottes. Leise, aber nachhaltig. Gott wird nicht offen abgelehnt, aber innerlich zunehmend auf Abstand gehalten. Man dient ihm weiter, man bleibt treu. Doch das Vertrauen weicht der religiösen Pflicht. Nähe wird ersetzt durch Respekt. Liebe durch Durchhalten. Und irgendwo tief innen entsteht eine Frage, die kaum ausgesprochen wird. Meint Gott es wirklich gut mit mir? Diese Verschiebung ist besonders gefährlich, weil sie nicht laut und offensichtlich ist. Sie zeigt sich als Müdigkeit, als innere Distanz, als nagender Zweifel, als stille Bitterkeit. Am Ende kann selbst die Gewissheit der eigenen Errettung ins Wanken geraten. Fazit: Diese 5 Symptome beschreiben keine 5 Gruppen von Menschen. Sie beschreiben eine innere Dynamik, die viele von uns in der einen oder anderen Form schon erlebt haben, inklusive mir selber, in unterschiedlichen Ausprägungen und Tiefen. Sie zeigen, was geschieht, wenn das Gewissen seine eigentliche Aufgabe nicht so erfüllt, wie Gott es sich sehr gut am Anfang, also vor dem Sündenfall, ausgedacht hat. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und er sah, dass es sehr gut war. 1. Mose 1, 31. Praktische Übung Nummer 2. Ich gebe euch jetzt ein paar Minuten Zeit, das Gehörte zu reflektieren, ob eines oder mehrere der Symptome ist gleich Geschichten bei euch zutreffen. Sollte der innere Ankläger sofort auftauchen, brecht die Reflexion bitte sofort ab und dankt stattdessen, dass Gott euch gleich davon reinigen wird. Da hier eine zu große Pause entstehen würde, bitte ich euch, jetzt auf die Pause-Taste zu drücken und euch diese Zeit zu nehmen und eventuell auch aufzuschreiben, was ihr in dieser Selbstreflexion seht oder hört. Das heißt, ich mache jetzt weiter und ihr nehmt euch aber bitte die Zeit dafür. Nach dieser Selbstreflexion werde ich noch einen Schritt weitergehen. Vielleicht bleibt das, was wir bisher über tote Werke gehört haben, innerlich noch etwas abstrakt. Die Bibel selbst schenkt uns jedoch ein großes und sehr ehrliches Bild dafür, wie tote Werke entstehen. Nicht vor der Erlösung, sondern danach. Ich lege das anhand einer Geschichte aus dem Alten Testament dar, die viele von euch sicherlich kennen. Ein biblisches Bild für tote Werke. Der Weg Israels. Die Geschichte beginnt mit einer echten Versklavung. Israel lebte schon circa 400 Jahre in Ägypten, unter der Herrschaft des Pharaos, mit viel Druck, unter Zwang, ohne Freiheit. Und eines ist völlig klar: Das Volk Israel kann sich nicht selbst befreien. Es gibt keinen Plan, keine Strategie, keine Leistung, die diesen Zustand hätte verändern können. Die Befreiung geschieht allein durch Gottes Eingreifen, durch sein übernatürliches Handeln. Die 9 Plagen bereiten den Weg für die alles entscheidende 10. Plage vor. Das Blut an den Türpfosten brachte die Rettung durch ein geschlachtetes Lamm. Das ist wiederum ein starker prophetischer Hinweis auf das für uns am Kreuz von Golgatha vergossene Blut Jesu Christi. Der übernatürliche Durchzug durch das Rote Meer machte diese Erlösung sichtbar und vollkommen. Dieser Moment ist entscheidend, denn als sich das Meer hinter dem Volk Israel schließt, wird eines deutlich: Eine Rückkehr ist nicht mehr möglich. Der Weg zurück ist abgeschnitten. Nicht aus Grausamkeit, sondern aus Gnade. Die Erlösung ist endgültig. Israel steht nur auf der anderen Seite. Frei. Das Volk ist wirklich frei. Nicht mehr unter der Herrschaft des Pharaos. Nicht mehr unter der Macht des Sklavensystems der ägyptischen Vergangenheit. Doch endet die Geschichte hier nicht mit diesem Triumph. Nach dem Auszug beginnt die Wüstenwanderung. Das Volk Israel ist erlöst, objektiv, real und umkehrbar. Aber innerlich beginnt ein anderer Prozess. In der Wüste zeigt sich etwas, was viele von uns gut kennen. Freiheit fühlt sich plötzlich unsicher an. Die vertrauten Strukturen sind weg. Die alten Sicherheiten tragen nicht mehr. Und so beginnt das Volk zu murren. Nicht, weil Gott sie zurück in eine neue Sklaverei zwingt, sondern weil ihr Inneres der neuen Freiheit noch nicht traut. Die bekannten Worte fallen: Wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr, damit war Mose und Aaron gemeint, habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. 2. Mose 16,3. Das ist kein Wunsch nach der Peitsche, kein Verlangen nach echter Knechtschaft. Es ist der Versuch, die verloren gegangene Sicherheit zurückzuholen. Ägypten war grausam, aber berechenbar. Wüste ist frei, aber offen. Und Offenheit macht Angst. Genau hier berühren wir das Wesen dessen, was die Bibel tote Werke nennt. Tote Werke entstehen nicht in der Sklaverei. Sie entstehen auch nicht vor der Erlösung. Sie entstehen, nachdem der Weg zurück abgeschnitten ist, in einem Leben, das frei ist, aber innerlich noch lernen muss, dieser Freiheit auch zu vertrauen. In der Wüste versucht Israel immer wieder, sich Sicherheit zu schaffen. Nicht primär durch offene Rebellion, sondern durch alte Denkweisen, durch Vergleiche, durch das Festhalten an bekannten Mustern. Nicht, weil sie böse sind, sondern weil ihr Inneres noch in der Vergangenheit lebt, während ihre Füße längst auf neuem Boden stehen. Gott reagiert darauf nicht mit Abbruch. Er reagiert mit Geduld. Die Wüste ist keine Strafe. Sie ist ein Offenbarungsraum. Die Bibel sagt, Gott führte sein Volk durch die Wüste, um sichtbar zu machen, was in ihrem Herzen war. Nicht um sie bloßzustellen, sondern um zu klären, was in ihrem Herzen in der Tiefe war. Er versorgte sie täglich. Er bleibt bei ihnen. Er trägt sie durch diese Zeit, in der Freiheit gelernt werden muss. Und erst nach dieser langen Phase kommt der Einzug ins verheißene Land, dem Land, in dem Milch und Honig fließen. Dieses Land steht in der Schrift nicht mehr für mehr Leistung oder größere Anstrengungen, selbst wenn es erst im Kampf eingenommen werden musste. Es steht für Ruhe, für ein Leben, das nicht mehr jeden Tag um Existenz kämpfen muss, für Vertrauen, Versorgung und Beziehung. Der Hebräerbrief greift genau dieses Bild auf und sagt, es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Hebräer 4,9. Wenn wir dieses Bild auf unser eigenes Leben übertragen, wird etwas sehr deutlich. Tote Werke entstehen oft nicht aus Rebellion. Sie entstehen aus erlöstem Leben mit einem Inneren, das noch nicht zur Ruhe gekommen ist. Wir sind frei und versuchen doch, uns abzusichern. Wir sind angenommen und versuchen doch, uns zu beweisen. Wir sind versorgt und leben doch, als hinge alles von uns selber ab. Das ist die Wüste. Nicht als Ort der Verdammnis, sondern als Ort der Klärung. Und genau hier beginnt zu leuchten, was Hebräer 9,14 meint, wenn er von der Reinigung des Gewissens spricht. Nicht als weiterer Schritt der Anstrengung, sondern als Einladung, innerlich in der Freiheit anzukommen, die längst geschenkt ist. Wenn wir dieses Bild so stehen lassen, dann wird eines deutlich. Gott ist nicht überrascht von unserer inneren Unsicherheit in der Freiheit. Er begegnet ihr nicht mit Ungeduld oder Forderungen, sondern mit Geduld und Einladung. Genau an diesem Punkt setzt nun an, was wir gemeinsam betrachten werden. Nicht als nächsten Schritt der Anstrengung, sondern als Raum, in dem Gott selbst beginnt, unser Inneres zur Ruhe zu bringen. Kommen wir nun zu dem Moment der Einladung, wenn Reinigung möglich wird. Bevor wir jetzt zu diesem Moment der Einladung kommen, ist mir eines wichtig klarzustellen. Gott fordert diese Reinigung nicht von dir. Er bietet sie an, weil sie durch Jesus bereits möglich ist. Das Gebet ist kein Auslöser für Reinigung, sondern eine Antwort auf das vollbrachte Werk Christi. Du kommst hier nicht als jemand, der etwas bringen muss, sondern als jemand, der empfangen darf. Und dort, wo alle menschliche Anstrengung endet, beginnt die Verheißung der Schrift. Nicht als Forderung, sondern als Zusage, dass das Gewissen gereinigt werden kann. Nicht punktuell, nicht oberflächlich, sondern an der Wurzel. Denn ein gereinigtes Gewissen beendet nicht nur Symptome, es bringt Frieden zurück, Freiheit ins Leben und Vertrauen in die Beziehung zu Gott. Vielleicht hast du dich in einem oder anderen Bild wiedergefunden. Vielleicht nur undeutlich oder ganz deutlich, vielleicht nur leise, innerlich ohne Worte dafür zu haben. Wenn das so ist, dann ist das kein Zufall und es ist ganz sicher keine Anklage. Gott macht solche Dinge nicht sichtbar, um uns bloßzustellen. Er tut es, um uns herauszuführen. Der Heilige Geist ist nicht gesandt worden, um dich tiefer in Selbstprüfung und Verdammnis zu führen. Er treibt dich nicht an. Er peitscht dich nicht weiter. Er fordert keine zusätzliche Leistung von dir. Er ist gekommen, um das zu tun, was kein Mensch aus eigener Kraft vermag. Dein Gewissen zu reinigen. Nicht, um uns nur zu beruhigen. Nicht, um uns zu disziplinieren. Und nicht, um uns zu überreden. Sondern, um uns in der Tiefe zu reinigen. Das, was dich vielleicht schon lange innerlich antreibt, anklagt, lähmt oder müde gemacht hat, ist nicht deine Identität in Christus. Es ist nicht deine Berufung. Es ist nicht deine Bestimmung und es ist auch kein Zeichen besonderer geistlicher Reife. Oft ist es schlicht ein Gewissen, das Lasten trägt, die es nie tragen sollte. Die Schrift fasst das so zusammen. Um wie viel mehr wird das Blut Christi unser Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen? Etwas verkürzt, Hebräer 9,14. Nicht, damit wir endlich genug leisten können, sondern damit wir lebendig, frei und aus Liebe dienen können. Vielleicht spürst du im Moment keinen großen Glauben. Vielleicht Ermüdigkeit. vielleicht nur eine Sehnsucht nach innerer Ruhe. Das reicht aus, um Gottes Verheißung in Anspruch zu nehmen. Du musst jetzt nichts erklären. Du musst nichts versprechen. Vor allem, du musst nichts leisten. Es genügt, innerlich offen zu sein. Manchmal ist alles, was möglich ist, ein stiller Gedanke wie: Heiliger Geist, wenn das wahr ist, dann komm du. Zeig mir, was nicht von dir ist. Und nimm mir ab, was ich schon zu lange in mir herumgetragen habe. Ganz wichtig in diesem Prozess ist, nichts tun. Nicht kämpfen, nicht analysieren, nicht korrigieren. Denn die Reinigung deines Gewissens ist kein Akt des Willens. Sie ist kein inneres Sich-Zusammenreißen. Es ist vielmehr das Werk des Blutes Jesu, angewandt durch den Heiligen Geist. Manche von euch werden dabei Frieden erleben, manche Tränen, manche Stille. Manche merken erst Tage später, dass sich etwas verändert hat. All das hat Raum. Nur eines hat keinen Raum mehr, dich weiter selbst zu verurteilen. Du darfst aufhören, dein eigener Richter zu sein. Denn was oft bleibt, wenn du dich selbst richtest, ist keine offene Rebellion gegen Gott. Es ist auch keine Gleichgültigkeit. Es ist meist etwas viel Stilleres. Es ist Unsicherheit. Es ist Zurückhaltung. Es ist eine müde, nagende Frage, die kaum jemand auszusprechen wagt. Bin ich wirklich sein Sohn, seine Tochter? Warum tote Werke das Gewissen belasten? Tote Werke haben eine gemeinsame Eigenschaft. Sie bringen keine Ruhe, sie vertreiben den Frieden Gottes aus unserem Herzen. Man tut etwas für Gott und innerlich bleibt dieses Gefühl, es ist immer noch nicht genug. Das Gewissen wird dann nicht mehr zum Zeugen, sondern zum Antreiber. Statt Frieden zu schenken, erzeugt es Druck. Genau davon kann und wird uns Gott jetzt befreien. Das Blut Christi und der ewige Geist. Hebräer 9,14 verbindet zwei Dinge, die wir oft voneinander trennen. Das Blut Christi und den ewigen Geist. Jesus hat sich nicht irgendwann irgendwie geopfert. Er hat sich bewusst, freiwillig und durch den ewigen Geist Gottes als Opfer für uns dargebracht. Das bedeutet, die Wirkung seines Opfers ist nicht nur vergangenheitsbezogen, irgendwann vor 2000 Jahren. Sie ist gegenwärtig. Sie ist genau jetzt aktiv. Reinigung ist kein bloßes Erinnern an das Kreuz. Sie ist ein geistliches Geschehen im Hier und Jetzt. Warum ein versklavtes Gewissen geistliche Wahrnehmung verzerrt? Ein belastetes Gewissen wirkt immer wie ein innerer Filter. Man hört Gott und zweifelt sofort. Man nimmt einen Impuls wahr und zieht sich gleich wieder zurück. Nicht, weil Gott nicht spricht, sondern weil das Gewissen nicht zur Ruhe kommt, zweifelt und blockiert. In der Reinigung bleiben, lernen aus Freiheit zu leben. An dieser Stelle passiert etwas, was ich gut kenne. Und vielleicht kennst du es auch. Man hört ganz bewusst von Reinigung, von Vergebung, von Freiheit und fast unmerklich taucht schon wieder die Frage auf: Reicht das jetzt? Habe ich es richtig gemacht? Ist damit wirklich alles gesagt, getan? Die Bibel ist an diesem Punkt erstaunlich unaufgeregt. Sie treibt uns nicht weiter an, sie setzt uns nicht unter Druck. Sie holt uns eher aus diesem inneren Kreislauf heraus. Die Heilige Schrift zeigt uns zwei Dinge gleichzeitig. Zum einen, die Reinigung durch das Blut Christi ist vollkommen. Da fehlt nichts. Da muss nichts mehr ergänzt werden. Jesu letzte Worte am Kreuz waren: Es ist vollbracht. Johannes 19,30. Vollbracht ist vollbracht. Und zum anderen, Wir lernen im Lauf unseres Lebens, aus dieser Reinigung heraus zu leben. Der Apostel Johannes bringt das in einem Satz auf den Punkt, der mich selbst schon oft entlastet hat. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen, andere Übersetzung Ungerechtigkeit, reinigt. 1. Johannes 1,9. Was mir daran auffällt, Johannes beschreibt nicht unsere Treue, sondern die Treue von Gott. Nicht unsere Genauigkeit, sondern seine Gerechtigkeit. Die Grundlage ist nicht, dass wir alles richtig fühlen oder perfekt formulieren, sondern dass Gott absolut zuverlässig ist. Reife bedeutet deshalb nicht, irgendwann fehlerfrei zu sein. Reife bedeutet auch nicht, dass wir nie mehr stolpern oder Fragen haben. Reife zeigt sich darin, dass wir in der Freiheit bleiben, die Gott uns schenkt, dass wir nicht immer wieder zurückgehen in Selbstprüfung, Verdammnis und innere Anklage, sondern lernen, dem Frieden zu vertrauen, der uns zugesprochen ist. Auch dann, wenn wir uns selbst noch unsicher fühlen. Vom gereinigten Gewissen zum lebendigen Dienst. Und genau hier wird deutlich, warum Gott uns anbietet, unser Gewissen von toten Werken zu reinigen. Nicht in erster Linie, damit wir uns besser fühlen. Nicht, damit wir innerlich aufgeräumt wirken, sondern, wie Hebräer 9,14 sagt, damit wir dem lebendigen Gott dienen können. Ein unreines Gewissen kostet uns viel Kraft und bindet uns. Ein gereinigtes Gewissen setzt die Kraft Gottes in uns frei. Dies geschieht dann nicht mehr aus Angst, etwas zu versäumen, nicht aus Pflichtgefühl, nicht aus dem inneren Druck, es Gott beweisen zu müssen. Es fließt aus der inneren Beziehung zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist, aus Dankbarkeit und führt damit zum echten Leben. Paulus beschreibt diesen Raum mit einfachen, aber starken Worten. Denn im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Friede und in der Freude im Heiligen Geist. Römer 14,17. Seinen Dienst für Gott beschreibt Paulus wie folgt. Meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht. Ich gebrauche keine klugen Worte und versuche auch nicht, euch zu überreden. Sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. 1. Korinther 2,4. Genau das ist der Raum, den ein gereinigtes Gewissen öffnet. Ein Raum, in dem echter innerer Friede wieder möglich wird. Ein Raum, in dem die Freude auftauchen darf, ohne dass wir sofort misstrauisch werden. Und in dem der Dienst nicht mehr Last ist, sondern Ausdruck dessen, was Gott in uns lebendig macht. Kommen wir abschließend zum Gebet der Reinigung des Gewissens. Ich biete euch jetzt ein einfaches Gebet zur Reinigung eures Gewissens von toten Werken an. Ich werde es mit Pausen so beten, dass ihr es nachsprechen könnt, wenn ihr wollt. Jesus Christus, ich komme zu dir im Vertrauen auf dein vollbrachtes Werk. Nicht durch meine Werke, nicht durch meine Anstrengung, sondern durch dein kostbares, für mich vergossenes Blut. Ich erkenne heute die toten Werke an, die mich gebunden haben. Angst, Selbstanklage und Leistungsdruck. Ich lege sie bewusst unter dein Kreuz und lasse sie los. Denn dein Blut spricht stärker als jede innere Stimme. Heiliger Geist, ich gebe dir Raum. Reinige jetzt mein Gewissen von allen toten Werken in der Tiefe. Trenne mich von allem, was nicht aus dem Leben Gottes stammt. Ich löse mich von aller religiöser Mühe und falscher Schuld. Ich empfange jetzt deine Reinigung von allen toten Werken in meinem Gewissen. Ich empfange deine Ruhe, deine Kindschaft und deine Freiheit. Und ich diene dem lebendigen Gott nicht mehr aus Zwang, sondern aus Liebe. Amen. Zum Abschluss die Zusammenfassung in meiner dreiteiligen Seminarreihe, wie sich alles verbindet. Teil 1 hat uns für Gottes Reden und Visionen geöffnet. Teil 2 hat unsere Identität aufgezeigt und gestärkt. Und Teil 3 sorgt dafür, dass wir innerlich frei bleiben. Ohne ein gereinigtes Gewissen wird unsere Wahrnehmung für Gottes Reden und seine Visionen unsicher und unsere Berufung belastend sein. Mit einem gereinigten Gewissen jedoch wird es leicht, Jesus Christus nachzufolgen und seine vorbereiteten Werke zu tun. Gott ruft uns nicht zu mehr Leistung, sondern zu einem reinen Herzen. Ein gereinigtes Gewissen ist kein Ziel an sich, sondern der Raum, in dem Beziehung, Berufung und Dienst gesund wachsen können. Von Hebräer 9,14: Um wie viel mehr wird dann das Blut von Christus, der sich selbst als vollkommenes Opfer durch den ewigen Geist Gottes dargebracht hat? Unser Gewissen von nutzlosen Taten, gleich toten Werken, reinigen, damit wir dem lebendigen Gott dienen können. Über 1. Johannes 1,7: Wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Zu 2. Korinther 3,17: Der Herr aber ist Geist, und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Amen und Amen dazu. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören, und wir hören uns wieder.